kaiserliche Hoheiten, hochwürdigste und hochwürdige Herren, Herr Generaldirektor, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Zuerst erlauben Sie mir, Ihnen zu danken, dass Sie unsere Einladung angenommen und mir die große Ehre gegeben haben, so zahlreich hierher zu kommen. Ich danke Ihnen, Herr Generaldirektor Dr. Seipel, und Ihr Mitarbeiter Dr. Franz Bichorner für die Möglichkeit, mein Opus Magnum über das Ende Österreich-Ungarns hier bei Ihnen in dem österreichischen Musentempel vorstellen zu können. Die Geschichtsforschung ist zwar eine exakte Wissenschaft, sie bedarf aber auch der Muse der Geschichte, denn ohne Intuition und Esprit bleibt das bedeutendste historische Material unerschlossen, unverstanden, beziehungslos und ohne Aktualität. Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen. Ich spreche nicht von Einfällen und Inspirationen der Dichter und Künstler, sondern vom Eros des Wissenschaftlers, ohne den sein Werk dürr, langweilig und unfruchtbar bleibt. Herr Dr. Bichorner war in seinen Anfängen einmal mein Mitarbeiter und hat an dem zweiten Band des vorzustellenden Werkes vorzüglich mitgearbeitet. Ihm und seinem Team danke ich sehr für alle Hilfe und Mühe bei der Vorbereitung zu dieser schönen Präsentation. Auch möchte ich den Mitgliedern der Kommission für Neue Geschichte Österreichs, speziell den Professoren Emeriti, Fellner und Rumpler danken, dass sie mein Werk in ihre Veröffentlichungen aufgenommen und ihm mit der stattlichen Zahl von Band 101 und 102 auch das Qualitätsmerkmal österreichischer Geschichtsforschung verliehen haben. Mein Dank geht ebenso an den Verlag Böhlau für alle Bemühungen um eine perfekte Drucklegung und er geht an den Orden vom Goldenen Vlies, besonders an seinen Greffier, Herrn Diplom-Ingenieur Alexander Graf Bachter-Reihofen, für alle Hilfe bei der Finanzierung und an das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung für seine Subvention. Schließlich danke ich Herrn Professor Rupert Gottfried Friedberger vom Stift Schlegel in Oberösterreich, dass er fraglos und sofort bereit war, zusammen mit Herrn Georg Gruber diesem heutigen Fest die persönliche musikalische Note zu geben und es damit von der Routine, die solche Veranstaltungen meist prägt, zu bewahren. Untergang oder Rettung der Donaumonarchie ist ein Nebenprodukt des Beatifikationsverfahrens für Kaiser Karl von Österreich, den Papst Johannes Paul II. Am 3. Oktober 2004 selig sprechen wird. Als ein Mitglied der von 1986 bis 1990 für die Heiligsprechungskongregation arbeitenden Internationalen Historikerkommission hatte ich die Möglichkeit, an ein exklusives, kaum bekanntes historisches Material heranzukommen, es wissenschaftlich benutzen, bearbeiten und auch jetzt publizieren zu können. Meine erste Untersuchung für die Heiligsprechungskommission über die Beziehungen von Kaiser Karl und Papst Benedikt XV. Führte mich zu damals noch geschlossenen Beständen in die Vatikanischen Archive. Diese Forschung veränderte sehr bald meine äußerst skeptische Perspektive zu Person und Persönlichkeit von Kaiser Karl und ich erkannte die verzerrte, unvollständige, falsche und rein regionale Sicht auf die Geschichte der alten Monarchie am Ende des Ersten Weltkrieges und in ihrem Übergang zur Republik. Das neue Material drängte zu neuen Fragestellungen, die nur im internationalen Rahmen zu lösen waren. Das Abenteuer der Forschung intensivierte sich, als ich dann für die Kongregation die Aussagen von 78 Zeugen, die sie vor 8 internationalen Gerichtshöfen beeidet hatten, auf ihre historiografische Relevanz prüfen sollte und deren Darstellung von Kaiser Karl diametral von seinem überlieferten Bild abwich. Die bei 1000 Seiten füllenden Aussagen von Kaiserin Zita boten ganz unbekannte Informationen. Auch klärten Zeugenprotokolle wie jene von Prinz Xavier von Bourbon-Parma, dem Bruder der Kaiserin und des Prinzen Sixtus, solche von Graf Nikolaus Revertera und Graf Otto Czernin-Kudenitz, dem Bruder des einstigen Außenministers, eine Reihe offener Fragen zur Außenpolitik. Schließlich fand sich noch der gesamte Nachlass Kaiser Karls, den Kaiserin Zita dem kirchlichen Gerichtshof in beglaubigten Kopien vorgelegt hatte und der den Prozessakten nur ganz selektiv und kaum sachkundig angeschlossen war. Meine Mitarbeiter, der Jesuitenprofessor Pater Paolo Arato von der Gregoriana in Rom, Dr. Franz Bichorner, Dr. Lotte Wewalker und ich verifizierten die vorliegenden Dokumente, ergänzten und kommentierten sie mit Gegenstücken aus internationalen Archiven Europas und den USA. Auf diesem Weg sammelten wir ein großes, unbekanntes, sehr interessantes Material zur Regierungszeit von Kaiser und König Karl und zur österreichischen Geschichte. Es handelte sich dabei um politische und persönliche Briefe des Kaisers, um seine Tagebücher, politischen Weisungen, Reflexionen und Memoranden. Wir fanden seine gesamte Korrespondenz mit Papst Benedikt XV., Zeugnisse päpstlicher und kaiserlicher Sondermissionen, einschlägige Nunziatur- und Gesandtenberichte, Gesetzestexte, wichtige Freimaurerdrucke, Bulletins, Verträge, Armee- und Flottenbefehle, Gutachten, politische Reden und Nachrufe. Diese große Dokumentensammlung beinhaltet Papiere in 6 verschiedenen europäischen Sprachen. Historisch kritisch bearbeitet lag sie bereits 1995 vor. Über Aufforderung der Heiligsprechungskongregation und mit Erlaubnis seiner kaiserlichen Hoheit Otto von Habsburg ist sie nun als Band 2 des großen Werkes publiziert. Erstmalig und exklusiv in der österreichischen Geschichtsforschung ist der Nachlass eines Kaisers kombiniert mit offiziellen Dokumenten in wissenschaftlicher Form der Öffentlichkeit zugänglich, womit jetzt die offenen Fragen zu Kaiser Karl geklärt, seine Friedensversuche zusammen mit Benedikt XV., mit Prinz Sixtus, mit Präsident Wilson sowie seine Politik rekonstruiert werden können. Dieser Band enthält auch den Rechenschaftsbericht Kaiser Karls über seine Regierungszeit, seine politischen Konzepte zur Transformation Österreich-Ungarns in eine Donaukonföderation oder, wenn Sie wollen, in Vereinigte Staaten von Österreich. Es werden Ende und Zerfall des Vielvölkerstaates in Nationalstaaten, die Auflösung der K&K-Armee in Nationalarmeen erhellt. Man findet in diesem Band auch neue Dokumente mit Fakten und Perspektiven zu den Restaurationsversuchen und zur Veränderung des europäischen Mächtesystems und Gleichgewichts nach dem Ersten Weltkrieg. Der den Dokumenten vorangestellte erste Band, die österreichische Frage Kaiser und König Karl und die Neuordnung Mitteleuropas, enthält die erste wissenschaftlich stichhaltige Biografie Karls des Ersten. Sie gründet sich hauptsächlich nur auf Dokumente. Auf Dokumente des zweiten Bandes, auf alle greifbaren internationalen Editionen und auf zusätzliche Archivrecherchen. Die Rekonstruktion versucht, seine politischen Konzepte, seine Reaktion auf politische und militärische Ereignisse zu erfassen, seine Entscheidungen und Aktionen im internationalen Zusammenhang mit Strömungen und Bewegungen der Zeit zu studieren. Sie beleuchtet seine Bindung an und seine Abhängigkeit von der multinationalen Bevölkerung der Donaumonarchie. Diese Gesichtspunkte entdecken jetzt das Originalbild des entstellten, verfemten und für den Untergang des Habsburgerreiches verantwortlich gemachten. Sie ermöglichen, ihm sachlich gerecht zu werden und Schicksal und Standort des heutigen Österreich zu bestimmen. Das Thema konnte ich von der subjektiven Traumatisierung wie von der politischen Verhetzung der Besiegten lösen. Es werden auch die Gegner und ihre Standpunkte, ihnen solche aus dem eigenen Reich, gezeigt. Nachdem die Fülle des historischen Materials für die Zeit des Ersten Weltkrieges enorm ist und die Ereignisse im Querschnitt nur verwirrend und kaum überblickbar sind, habe ich mich für eine Darstellung in Längsschnitten entschieden und damit Überschneidungen in Kauf genommen. Auch habe ich nicht Kriegsgeschichte neu betrieben, wenngleich sie von der Thematik weder ausgeschlossen noch abstrahiert ist. Die militärischen Ereignisse sind auf dem heutigen Forschungsstand präsentiert und mit der Überlieferung des Kaisers ergänzt oder korrigiert. Die österreichisch-ungarische Außenpolitik wurde mit Hilfe internationaler Dokumentenausgaben und zusätzlicher Forschungen rekonstruiert. Russische Archive habe ich nicht konsultiert. Die einschlägigen Ereignisse sind im Wesentlichen bekannt. Die neuen Ergebnisse betreffen fast alles. Die Persönlichkeit des Kaisers, seine Regierung, seine Friedenspolitik, Persönlichkeit und Außenpolitik des Grafen Ottokar Tschernin, die deutsche Anschlusspolitik der Jahre 1916 bis 18, die Installierung des Einflusses der USA in Europa, den Propagandakrieg, der die Popularität der Integrationsfiguren des Reiches zerstören und die Völker von Regierungen trennen sollte. Es werden die Fragen von Abdankung oder Regierungsverzicht Kaiser Karls geklärt. Das Schweizer Asyl ist nach den vorhandenen Dokumenten und Dossiers des Schweizerischen Bundesarchivs in Bern vollständig aufgearbeitet. Es werden neue Sichten zu Plänen der Transformation Österreich-Ungarns in eine Donaukonföderation wie auf die Restaurationsversuche eröffnet, die Interessen und politischen Aktivitäten der internationalen Freimaurerei zur Zerstörung des Habsburgerreiches belegt. Als vielleicht wichtigstes Ergebnis darf ich die Ablösung des Klischees vom schwachen, konzeptlosen, regierungsunfähigen, dummen, verlogenen, ehebrecherischen, alkoholischen Kaiser, den die Herrschsucht und geistige Überlegenheit seiner kriegsverräterischen Gemahlin unterdrückt, von dem eigentlichen Bild seiner durchaus imponierenden Persönlichkeit, die das genaue Gegenteil dieser Karikatur war, skizzieren. Kaiser Karl war nicht dumm, nicht unbegabt, in seiner Ausbildung nicht vernachlässigt. Er war kein Lügner, Trinker, Lebemann oder Ehebrecher, wie vielfach behauptet wird. Er war weder zu weich, schwach oder politisch unbegabt, noch entschlusslos und auch kein Verräter. Er war nach Kaiser Franz Josef gescheit und voller guten Willen, ein offener Kopf mit einem fabelhaften Gedächtnis und politischen Zukunftsvisionen, deren Aktualität wir heute erkennen. Problematik und Ohnmacht seiner Herrschaft wurzeln in ungelösten und verdrängten Problemen der franziskojosephinischen Ära. Sie liegen außenpolitisch im deutsch-österreichischen Waffenbund während des Ersten Weltkrieges, den der junge Herrscher nicht begonnen, sondern ausschließlich geerbt hatte. Die apokalyptische Situation, die Dynamik des Krieges und die von Russen, Exiltschechen und Entente betriebene Antipropaganda beschleunigten das Nationalitätenproblem der slawischen Völker und die Separationstendenzen der Ungarn. Utopischer Imperialismus der deutschen Militärs, die Friedensunwilligkeit der Verantwortlichen in der Entente sowie die Anschlusspolitik des K&K-Außenministers Ottokar Tschernin seit Herbst 1917 brachten das alte Haus zum Einsturz und vernichteten die Identifikationsfigur des Kaisers und seine Friedensbemühungen. Die Position des Thronfolgers und die Nachfolge Kaiser Franz Josefs hatten in Kaiser Karl die Anlagen zur Gründlichkeit, zu Realismus und Nüchternheit entfaltet. Sie verstärkten sein großes Verantwortungsbewusstsein, das ihn fast erdrückte. Die Krönung zum König von Ungarn war wohl ein Höhepunkt in seinem Leben. Er betrachtete sie als kirchliche Bestätigung seiner politischen Berufung. Sie betonte die besondere Beziehung der apostolischen Majestät zum römischen Papst. Eine Beziehung, die 1911 der Erzherzog mit Papst Pius X. anlässlich seiner Verlobung persönlich knüpfte und die er als Kaiser und König entgegen den Traditionen der Habsburger seit dem Ende des 18. Jahrhunderts neu gestaltete. An diesem Krieg sind alle mitschuldig, schrieb er am 2. Juli 1917. Die politische Amnestie dieses Tages sollte beitragen, die Konflikte innerhalb des Habsburgerreiches zu beseitigen. Der Kaiser sah das neue Österreich aus der sittlichen Einigung der Völker hervorgehen. Er war für den Internationalen Friedensbund der Völker nach dem Krieg sowie für jede geordnete Abrüstung. Alle Völker müssen sich in einem ganz neuen Sinn für den Frieden der Welt verantwortlich fühlen und ihre inneren Verhältnisse so ordnen, damit kein Staat durch seine inneren Zustände Anlass für einen neuen Krieg würde. Beginnen wir darum, in diesem neuen europäischen Verantwortlichkeitsgefühl unsere inneren Angelegenheiten zu ordnen. Das wird uns europäisches Vertrauen schaffen und kann ein Beispiel für den großen Friedensbund der Völker werden, meinte er gegenüber dem berühmten Pädagogen Friedrich Wilhelm Förster, der kurz nach dieser Audienz im Sinn des Kaisers in der Schweiz mit Sondierungen begann. Alle Friedensbemühungen Kaiser Karls, die er beharrlich und unermüdlich bis zum Ende seiner Herrschaft unternahm, scheiterten. Er musste nolens volens den Diktatfrieden von Brest-Litowsk, den die Zentralmächte mit Russland und der Ukraine schlossen, den er innerlich ablehnte, akzeptieren. Sein Konzept, zusammen mit Papst Benedikt XV. Den allgemeinen Frieden zu vermitteln und sich mit der Hilfe der USA bei den Friedensverhandlungen vom deutschen Waffenbruder zu trennen, wurden vom eigenen Außenminister durch die sogenannte Sixtus-Affäre zerstört. Aber auch die dynastische Rivalität von Hohenzollern und Habsburgern sowie die Tendenzen der Freimaurer, die Monarchien zu stürzen, die Völker von ihren Regierenden zu trennen und sie zu Republik und Demokratien zu führen, vernichteten seit 1917 seine fortgesetzten Anstrengungen. Ein Großteil des österreichischen Hochadels stand nicht mehr hinter ihm und lehnte seine maßvollen Bedingungen zugunsten eines von den deutschen Militärs propagierten, sehr utopischen Siegfriedens ab. Kaiser Karl kannte keine Menschenfurcht. Das Urteil der anderen war ihm völlig gleichgültig, nachdem er sich streng und ausschließlich nach seinem persönlichen Gewissen orientierte. Er stellte sich den aus Hunger demonstrierenden Arbeitern während einer Autofahrt von Laxenburg nach Baden und überwachte selbst die Verteilung von Mehllieferungen am Wiener Ostbahnhof. Seine Gratwanderung zwischen alleinigen Entschlüssen und der pflichtgemäßen Anhörung von Ratgebern dürfte schwierig gewesen sein. Prinz Sixtus charakterisierte ihn im britischen Außenamt als ganz auf sich allein gestellt, als Autokraten ohne Ratgeber im Hintergrund, nur im Gespräch mit der Kaiserin, die sehr intelligent war. Es wurde viel von seiner zauberhaften Liebenswürdigkeit berichtet, man strapazierte seine Güte bis zur Karikatur. Negative Urteile, schlechte Nachrede, Intrigen, Lügen und bewusstes Irreführen, persönlicher Opportunismus, Herrscherallüren, die Unterdrückung der anderen, die Sekatur der nächsten Umgebung, der Vorzug persönlicher Neigungen gegenüber sachlichen Argumenten gehörten nicht in sein Repertoire. Vielfach war es die Rücksicht auf die anderen, die Unmöglichkeit, schlecht von ihm zu denken, keine bösen Absichten zu vermuten, so lange an das Gute im Nächsten zu glauben, bis sich nicht das Gegenteil herausstellte, was Kaiser Karl und seinen Unternehmungen überaus schadete. Ich erwähne als Stichwörter nur die Namen Ottokar Czernin, Nikolaus Horthy und Aristide Briand. Unmittelbar nach der Sixtus-Affäre setzte im Frühling 1918 der Propagandakrieg gegen die österreichischen Identifikationsfiguren ein. Dieser Propagandakrieg startete an drei Fronten. Der deutsche Bundesgenosse plante den Anschluss Österreichs an Deutschland, um den Krieg nicht zu verlieren und sein eigenes Mitteleuropa-Konzept umsetzen zu können. Die Exil-Tschechen, ihnen voran Masaryk und Benesch, waren im Bund mit der Feindpropaganda der Entente und zielten auf den tschechoslowakischen Nationalstaat. Zusammen mit den englischen Journalisten installierten sie von Padua aus die Antipropaganda an der Süd- und Südostfront, um die slawischen Regimenter zur Desertion zu motivieren. Von der Wirkung ihrer Antipropaganda hing der Beginn der amerikanischen Kriegführung gegen Österreich-Ungarn und die politische Anerkennung der nord- und südslawischen Exilregierungen durch die USA ab. Die dritte Front der Antipropaganda konstituierte der eigene Außenminister Ottokar Czernin im Inneren. Er versuchte mit einem Staatsstreich den Kaiser zum zeitweiligen Rückzug zu veranlassen, einen Regenten an seine Stelle zu bekommen und hinter diesem selbst den Anschluss an Deutschland zu vollziehen. Dazu brauchte er die Abwendung der Öffentlichkeit vom Herrscher, den Verlust seiner Popularität. Czernin verlor den Machtkampf. Er entfesselte jedoch die Identitätskrise in Österreich, die zusammen mit den Belastungen des Krieges den Boden für die Aufnahme des negativen Kaiserbildes bereitete. Bis heute lebt es so in den Herzen verschiedener Österreicher und Ungarn und ist in den Geschichtsbüchern zu finden. Über die politisch-moralische Perspektive zu Kaiser Karl wird die Seligsprechung befinden. Jedenfalls verhielt sich Kaiser Karl anders als Wilhelm II., der sich seine Existenz im holländischen Exil mit der Abdankung erkauft hatte, seinen Kunstbesitz bekam und finanziell sehr gut ausgestattet im Haus Dorn seinen schöngeistigen Pseudohof der Hohenzollern hielt. Kaiser Karl lebt in Madeira ohne finanzielle Mittel, erfüllt von seiner Berufung und von Plänen für ein neues Österreich, wofür er alle privaten Ansprüche der Familie zurückstellte und sich bis zum letzten Atemzug opferte. Kronen waren für ihn nicht käuflich. Die Congregatio pro causa sanctorum hat jedenfalls durch die Möglichkeit, das große und unbekannte historische Material benutzen, bearbeiten und publizieren zu können, den Weg für die Wahrheit freigemacht und zur Klärung österreichischer Identität verholfen. Ich betrachte es als eine sehr große Auszeichnung, dass Eure Geistliche Hoheit zusammen mit Erzherzogin Regina und der Familie zu dieser Präsentation gekommen sind, und ich darf Ihnen jetzt ein Exemplar meines Opus Magnum überreichen.